Ich wette auf mein eigenes Pferd. Und ja, meine Familie auch. Und das war ja in Hamburg jetzt relativ lukrativ. Und ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, aber Papa hat mir heute beim Frühstück mitgeteilt, dass er jetzt die Terrasse neu macht.
Die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke.
Jawohl, die erste reguläre Vollhorst-Folge nach dem Derby-Meeting in Hamburg-Horn. Die letzten drei Ausgaben waren ja unsere Specials, unsere Horn-Hubs, wo wir immer über die Rennen in Hamburg gesprochen haben. Und heute wieder eine normale Ausgabe von Vollhorst, heute mit einem super interessanten Gast. Wir haben natürlich mal geguckt, was passiert am Derby-Tag. Und ja, wir haben eigentlich schon damit spekuliert, dass wir irgendwie den Derby-Sieger dann ins Interview holen, wenn das jetzt eben einer der Favoriten gewesen wäre. Weiß nicht, Manfred Ostermann mit seinem Narrativo oder Klaus Hoffmann mit seinen beiden oder so, die hatten wir alle noch nicht. Aber es ist ja nun Liberty Racing wie im letzten Jahr geworden und wir hatten alle schon da. Wir hatten natürlich Lars-Wilhelm Baumgarten da, wir hatten den Trainer Henk Grewe schon bei uns im Vollhorst, wir hatten Tore Hammer Hansen, als er noch nicht in Deutschland wieder war, sondern als er noch in England geritten ist, bei uns schon bei Vollhorst. Wir haben ja erstmal noch gesagt, wir holen, solange wir noch genügend Gäste haben, keinen zweimal. Von dem her haben wir heute mal auf die anderen Grupperennen geschaut, die so während der Derbywoche stattgefunden haben und haben uns den jüngsten Besitzer des gesamten Meetings geholt, besonders den jüngsten Gruppesieger, da sind wir uns ganz sicher, nämlich Bastian Dietze, 18 Jahre alt, der Besitzer von Princess Bade. Tolle Geschichte, am Sonntag das große Stuten-Grupperennen gewonnen, der ist gleich unser Gast. Vorher aber den Mann, den ich schon wieder vermisst habe eigentlich. Also irgendwie die letzten drei, da lacht er schon, da freut er sich schon. Die letzten drei Vollhorst-Sonderfolgen haben wir gemeinsam beschritten. Marvin, ich konnte einfach diese Sendung nicht starten, ohne dich nochmal mit reinzuholen. Es ging nicht.
Das freut mich sehr und ich sage natürlich auch Hallo in die Runde.
Schön, dass du nochmal da bist. Es gab ja den Wunsch von vielen unserer Hörer, dass wir noch irgendwie so eine vierte Horn-Hub-Folge dranhängen und nochmal so alles Revue passieren lassen. Und ja, wir haben gesagt, das machen wir jetzt nicht. Man muss da auch irgendwann wissen, wann gut ist und man soll aufhören, wenn am schönsten ist. Aber trotzdem werden wir das hier in diesem regulären Podcast jetzt zu Beginn mal ein bisschen nochmal Revue passieren lassen, was da so alles passiert ist. Dieses Finalwochenende, die gesamte Derby-Woche. Tja, Marvin, fang du doch mal an. Du warst ja hautnah am Geschehen mit dabei. Mit was für einem Gefühl bist denn du am Sonntagabend rüber ins Johnny Wirkut gewankt?
Also Sonntagabend tatsächlich gar nicht mehr, weil wir haben wirklich direkt nach dem letzten Rennen dann noch unsere Sachen aus dem NH-Hotel geholt und sind dann direkt nach Hause gefahren, nach Köln, 3,5 Stunden. Wir waren irgendwie gegen 10:45 wieder da und waren dann tatsächlich auch echt K.O. Also die Woche war schon lang, du warst ja nur Samstag und Sonntag da. Wir haben uns leider nur von oben immer mal irgendwie gesehen, weil du natürlich auch busy warst mit deinen ganzen Family-Leuten, wo du da warst und so. Und ich habe ja ein bisschen gearbeitet. Aber das Gefühl war wirklich gut. Also man ist ins Auto gestiegen und man hat schon, also ich hatte zumindest das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, gesagt, okay, ich freue mich auf Hamburg 2025.
Ja, muss ich auch sagen. Also ich meine, es gibt ja wirklich immer viele Unkenrufe und viel Negatives, was man da so hört und verratzte Bahn und dann wurde übers Geläufe all die Jahre gemeckert und so. Ich möchte nicht sagen, dass es ohne Grund war, ja. Es ist jetzt ein ganz anderes Thema. Das wurde ja alles auch hoch und runter diskutiert und durchgekaut. Aber ich muss sagen, dieses Jahr fand ich das echt, also das Wochenende, das ich da war, war ein schönes Derby-Meeting. Hat mir echt Spaß gemacht. Ich hatte riesig viel Spaß. Sonntag haben wir ja mit meinen Schwiegereltern, die haben ihren 44. Hochzeitstag auf der Rennbahn gefeiert, war ihr Wunsch beim Derby, finde ich richtig großartig.
Wow, super.
Ja, das hat echt Spaß gemacht. Und das so schön mit so einem richtigen Tisch und Sitzplatz und so. Und den Samstag so ganz anders, nämlich einfach nur an diesem Bierstand. Und das war irgendwie beides, hat so sein. Ja, weißt du, wie ich es meine? Also, was ich sagen möchte, du brauchst nicht zwingend immer da die 200-Euro-Loge und so haben pro Platz, um Spaß zu haben, sondern das geht auch wirklich irgendwie, weißt du, am Bierstand und war natürlich gut, dass nicht so viel los war. Schlecht für einen Rennverein und schlecht für den deutschen Rennsport, aber trotzdem hast du dann halt auch wirklich, also du konntest am Bierstand stehen und hast die Rennen hautnah sehen können. Weißt du, was ich meine? Weil man halt, also das war, das hat echt Spaß gemacht. Und ja, sonst, also größte Enttäuschung war eigentlich tatsächlich, wie wir es schon erwähnt haben, und ich meine, wir sind ja hier ehrlich im Podcast, war echt das NH-Hotel. Also so ab, ja. So abgefuckt habe ich es nicht in Erinnerung gehabt.
Nee, tatsächlich nicht. Aber wow. Dieses Feedback, also was du jetzt auch gerade sagst, egal wer im NH-Hotel letztendlich übernachtet hat, dieses Feedback gab es tatsächlich von jedem. Mm. Und wir waren, was heißt schwer enttäuscht? Also wir hatten ein super Zimmer. Es geht ja quasi, fängt ja ganz links, also Richtung Ziel mit der 1 an. Wir waren in der 3. Das Zimmer war sehr gut. Aber man muss es auch sagen, ich habe es dir, glaube ich, auch schon per WhatsApp geschrieben. Wir sind jetzt seit circa 8 Jahren jedes Jahr beim Derby-Meeting dort. Es gibt jedes Jahr das gleiche Frühstück, so dann, was du auch in einer Folge ja schon gesagt hast. Ein Fahrstuhl hat nicht funktioniert, die Bar war zu, in die komplette zweite Etage war belegt. Es war super unglücklich und das ist, glaube ich, sehr charmant umschrieben.
Ja, also ich frühstücke ja nicht, deshalb kann ich das Frühstück nicht beurteilen, aber nein, aber wie du es sagst, also weißt du, und dieser eine Aufzug, der halt funktioniert, der rappelt ja des Todes. Da denkst du ja jedes Mal, wenn du einsteigst, irgendwie, dass du gleich irgendwie von so einem Müllauto gefressen wirst oder sowas, wie das klingt. Und auch so, also weißt du, auch im Zimmer, also hat ja schon damit angefangen, du hast das ja natürlich alles gezahlt bekommen vom Rennverein, wie sich das gehört als Rennkommentator, ganz klar. Ich habe ja und wie immer zu spät gebucht und habe ja wirklich knapp 300 Euro die Nacht gezahlt, ja. So.
Oh wow, ja.
Ja, so. Und dann hieß es aber, ja, gut, aber dafür ist das ja mit Rennbahnblick und so. Unser Zimmer war natürlich weg, weil wir halt spät angereist sind. Haben wir vorher angerufen, ja, gar kein Problem, reservieren wir ihn, bim, bam, bum. Angekommen hieß es ja, Reservierung, das sei schon weg, das Zimmer, sie sind ja nicht gekommen. So, da haben wir mit Hängen und Würgen noch so ein Scheißzimmer an die Straße bekommen, ja, saulaut. Und Spiegel gerissen, also hatte so einen Sprung, ja, in der Badewanne war so diese Metallabdeckung war komplett weg, also die gab's einfach nicht mehr, diese, weißt du, wo du so drehst, dass du das Wasser ablaufen lassen kannst,
ja,
und das war
ja.
Einfach so ein schimmeliger Klumpen, also es war echt wie in so einer Jugendherberge, abartig, hätte ich echt, normal, wenn es nicht an der Rennbahn gewesen wäre und ich nicht nachts um 4 irgendwann angekommen wäre und es wäre ein normales Hotel gewesen, ich hätte 90 Euro gezahlt, hätte ich gesagt, hey, wisst ihr was, leckt mich, ich gehe echt in eine Jugendherberge. Da ist es immer noch besser und ich zahle 20 Euro und das muss man schon sagen, das kann man schon mal sagen. Also das ist jetzt keine Kritik am Hamburger Rennclub, ganz und gar nicht. Die können ja nichts dafür. Im Gegenteil, das ist ja schlecht für die, weil, weißt du, der Gast aus dem Ausland, der vielleicht sein Pferd da teuer nennt und alles und so und kriegt das Zimmer dann, was ja nett ist, dann vielleicht auch noch irgendwie über den Rennclub und so. Und der kann das ja nicht zuordnen. Der denkt ja irgendwie, dass, weißt du, der verbringt das ja psychologisch in Verbindung damit. Das muss ich sagen, das war echt wow. Das fand ich nicht cool. Ja, aber
das
war,
wie gesagt, wirklich das Feedback, was alle, die im NH-Hotel waren, tatsächlich auch gesagt haben, auch die Sauberkeit der Zimmer. Es ändert sich halt an der Ausstattung nichts, etc. pp. Und ich hab da nochmal so ein bisschen nachgehört. Und es ist wohl tatsächlich so, dass der Pachtvertrag nur noch ein Jahr läuft und der noch nicht verlängert wurde oder die Gruppe eventuell es auch nicht verlängern möchte. Vielleicht hat es damit was zu tun, aber das Derby ist halt das Highlight und ein besseres Hotel rein theoretisch direkt an der Bahn kann man nicht bekommen. Und dann, glaube ich, darf man von der Gruppe auch erwarten, dass man zumindest für diese 7 Tage ein Hotel präsentiert den Leuten, die da hinkommen und viel Geld bezahlen, so wie du es machst oder wie du es gemacht hast in dem Fall, wo man sagt, okay, man fühlt sich wohl und das hat wirklich komplett gefehlt. Also wir waren ja, du weißt es selber, mit Kind und Hund und Frau da und wir waren echt schwer enttäuscht davon. Also das war wirklich nicht schön.
Und was auch nicht schön war, ist, was für Unterhosen du trägst. Du hast ja bisher mal an diesen kleinen Vorsprung da gegangen, an diese, was balkonmäßig da so ist und hast runtergewunken zu uns und hast, glaube ich, vergessen, dass du keine Hose anhattest.
Nee, das habe ich tatsächlich nicht vergessen, aber ich dachte, ihr seid die Einzigen, die dann nach oben guckt und winkt. Und
sind kurzsichtig, also alle, hast du auch gedacht. Ne?
Genau, aber was dir an meiner Puma-Unterhose nicht gefallen hat, aber du hast das anscheinend sehr gut.
Ist halt wie so eine, also ist halt keine Boxershorts, sondern ist wie so eine Speedo, weißt du, wie so eine, diese ganz engen Badehosen, müsst ihr euch das vorstellen.
Ja, genau.
Aber wenn es einer tragen kann, Marvin, dann du. Du, also entweder müssen wir jetzt aufhören oder ich muss Bastian Dietz jetzt schreiben, dass das 5 Minuten später wird. Ich glaube, ich mache das mal, oder? Hallo Bastian, schreib jetzt mal, warte kurz. Marvin redet schon wieder zu. Weißt ja, wer du bist, ja schon, oder Marvin, kann er?
Ich glaube, ja.
Ja, dauert noch 10 Minuten. Sorry. Ich hoffe, das ist okay, oder?
Ja, genau.
So ein lieben Smiley. Wobei, der ist 18, da muss man so einen coolen Smiley machen, oder? Was gibt's denn da? So eine Avocado? Nee, das was bedeutet was anderes, ne? Aubergine. Aubergine. Verwechsel Avocado.
Ja, Aubergine bedeutet wahrscheinlich auch was anderes.
Ja, glaube ich auch. Was mache ich denn irgendwie? Ich nehme mal den mit der Sonnenbrille. Das, da, die, ja, genau. Die coolen Kids mögen doch sowas. So, ja, ja Marvin, dann sag uns doch mal, oder lass uns, pass auf, wir reden jetzt übers Derby. Wir machen es jetzt ganz schnell. Wir reden übers deutsche Derby, das eine Rennen. Über das müssen wir jetzt natürlich noch reden. Solange muss Basti Dietze noch auf uns warten.
Ich war eben gerade noch 2 Stunden mit Leon Wolf unterwegs und wir haben natürlich auch über das Derby hoch und runter gesprochen, auch aus seiner Sicht. Er hat Wilco geritten, der ja leider in der Zielgeraden dann auch schwer irritiert wurde durch einen anderen Gegner. Und er sagt, also ich bin eigentlich immer 3-4, er glaubt nicht, dass er gewonnen hätte, aber 3-4 ist er eigentlich immer. Ich weiß nicht, wie du siehst, ich wäre nie auf Palladium gekommen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Du ja, ich weiß. Aber also vom Zug aus, ich habe im Vorfeld lange mit Lars gesprochen, du weißt, Lars und ich sind auch sehr gute Freunde und er hat auch gesagt, Mensch, wie hast du die Union gesehen, etc. pp. Und ich habe zu ihm gesagt, also ich glaube, wenn ihr Geld verdient, seid ihr ein richtig gutes Rennen gelaufen. Aber, und das muss ich sagen, was mich bei einigen echt überrascht hat, ist, dass sie innen geblieben sind. Also ich weiß gar nicht, wie viele Jahre jetzt in Folge das Derby außen gewonnen wurde. Und deshalb hat es mich bei einigen sehr, sehr, sehr schwer im Nachgang. Also klar, du weißt, ich habe das Rennen kommentiert und dann achtest du nicht darauf, wer bleibt innen, wer bleibt außen, sondern du schilderst einfach nur das, was du siehst. Aber jetzt im Nachgang, ich habe mir das Derby mittlerweile, glaube ich, 20 oder 30 Mal angeguckt, muss ich echt sagen, dass ich bei einigen Teams sehr überrascht war, dass sie innen geblieben sind. Weil halt das Derby in den letzten Jahren immer außen gewonnen wurde. Und da muss man, glaube ich, dem Team um Henk Greve, der beiden Jockeys explizit die Ansage gemacht hat, wir gehen außen, sowohl mit Veko, der ja stark gewettet war, als auch mit Palladium, der ja trotzdem Außenseiter war, ein Riesenkompliment aussprechen, weil es halt einmal mehr die Siegespur war.
Jetzt muss ich mal gucken, dass ich die richtige Stelle finde. Ich habe eine Lieblingsstelle in unserem Derby-Podcast. Warte, ich muss mal gucken, wo die ist. So, pass auf.
So, Palladium, da ist natürlich ein großer Ruf zu verteidigen. Liberty Racing will das Derby wieder gewinnen. Ich finde es gut, dass Tore Hansen drauf sitzt.
Hatte ich recht, ne?
Ich finde Kevin Stott toll, der gibt auch tolle Interviews und ein ganz toller medialer Mann, auch
feiner. Ja, bla 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 bla.
Ich glaube tatsächlich, dass er bei Tore schon besser aufgehoben ist. Ja, Tore hat auch schon gewonnen mit Palladium. Auch auf schwerem Boden. Für mich Riesenchance auf die Titelverteidigung.
Boah, aber warte, was sagt Marvin dazu?
Ich glaube, dass er gut laufen wird, aber für mich, ich kann ihn bei bestem Willen nicht als Derby-Sieger erkennen.
Die Expertenmeinung.
Nee, das ist mein neuer Klingelton, Marvin. Das installiere ich jetzt so immer, wenn du anrufst, dann kommt genau das. Also als Derby. Nein, also ich habe tatsächlich im Derby echt super schön gewonnen, weil ich 3 Pferde Sieg und Platz gewettet habe. Das war einmal Palladium, dann ausgerechnet Stingray und Wilco, wobei Stingray ja Wilco das Rennen kaputt gemacht hat, muss man schon so sagen. Der ist ihm ja schon in die Spur reingelaufen. Ich glaube, wäre das nicht passiert und Stingray wäre gerade geblieben, ja, dann wäre Stingray weiter vorne gelandet, auch auf der schlechten Bahn innen. Glaube ich trotzdem, weil ich glaube, dieses rüber, die über, weiß ich wie, Walzenbreiten rüber, das hat den mehr Schwung gekostet, als er dann nochmal durch den schnellen Boden draußen gut machen konnte. Und Wilco hat halt komplett das Rennen versaut. Also das ist so meine Meinung. Ja,
ja. Oh. Ja. Wie hast du das mit innen und außen gesehen? Du hast es ja aus neutraler Sicht, sage ich jetzt mal, gesehen, von eurem Tisch aus. Wie hast du es gesehen? Warst du überrascht, dass der Großteil innen geblieben ist und letztendlich erstmal nur 2 Pferde nach außen gegangen sind?
Also erstens habe ich gedacht, Borna hat gewonnen. Da war ich mir ganz sicher eigentlich, so wie ich saß, weil dieser Richterturm halt den Blick versperrt hat. Das hast du ein bisschen besser gesehen von oben. Ich dachte, Borna hat gewonnen, bis Lars Wilhelm Baumgarten wie ein Irrer Tor geschrien hat. Und ich gedacht habe, Adlerauge Lars, der hat da irgendwas gesehen, was ich noch nicht gesehen hatte. Aber dann wusste ich, okay, das sieht doch nicht so schlecht aus für meine Siegplatzwette. Und es hat mich eigentlich nicht gewundert, dass die innen geblieben sind, weil es ist ja nicht ein Rennen außen entschieden worden, während der gesamten Derby-Woche. Und ich muss sagen, Respekt an Tore und Respekt an Leon, die ja die ersten und einzigen, ne, da gab es noch ein, zwei dahinter, die sich da auch noch dran geklemmt haben, aber so die prominenteren, Jean hat es dann irgendwann 100 Meter vom Ziel versucht, darüber zu gehen, aber die zwei sind ja ganz nach außen und dass die solche Eier hatten, um zu sagen, wir machen das jetzt das erste Mal in der Derby-Woche und dann in dem Rennen, das hat mich schon gewundert. Und weil ich muss sagen, ich war mir auch sicher, dass die Bahn außen besser ist als innen, aber ich hätte mich als Reiter nie getraut, ausgerechnet da dann nach außen zu gehen in diesem einen Rennen. Aber es war ja wohl auch die Ansage von Henk, beziehungsweise das hatten wir ja gemeinsam entschieden und insofern hatten sie ja volle Rückendeckung auch vom Coach.
Ja, also wie gesagt, Leon hat mir, wir waren jetzt gerade 2 Stunden zusammen unterwegs, hat es mir auch echt nochmal gesagt, weil ich sage, war es denn deine Idee, war es vielleicht auch die Idee von den Besitzern? Und er sagt dann, nee Marvin, wir haben im Führing gestanden und ohne Wenn und Aber gab es die Ansage von Henk, meine beiden Pferde gehen nach außen und ja, es war halt der goldene Schachzug, muss man wirklich sagen. Ja.
Ich habe mich gefreut für Liberty Racing, ist gut für den Rennsport auch, ich weiß, es gibt ja auch da ein paar Hater und Leute, die das jetzt nicht gut finden und die ganze Konstellation so nicht mögen und so und vielleicht sogar meinen, das tut dem Rennsport nicht gut, aber ich glaube, das ist richtig gut, das wirst du auch auf der Auktion jetzt wieder merken, da wird wieder viel Geld unterwegs sein, Kassen sind wieder voll bei Liberty Racing, beziehungsweise auch die Motivation ist da, das nochmal ein Jahr weiterzuführen. Ich finde das gut und wertvoll und von dem her, ich freue mich, dass die gewonnen haben, auf jeden Fall.
Ja, es ist gut für den Sport. Also glaube ich tatsächlich auch und wie es Lars und Nadine auch immer kommuniziert haben, es sind mittlerweile Besitzer aus Amerika, aus Australien mit dabei, die ich letztes Jahr schon kennengelernt habe, die dies Jahr auch wieder da waren und einen direkt wieder erkannt haben. Und ich glaube, davon lebt auch der Rennsport. Klar, Liberty Racing macht es auf einer Schiene, dass sich vielleicht nicht jeder leisten kann, aber es gibt halt auch genug Besitzergemeinschaften, die für einen schmaleren Taler das Ganze machen. So, und die Leute, die da alle mit dabei sind, das sind passionierte Rennsportanhänger, die da richtig Spaß dran haben. Und das ist halt eine tolle Geschichte. Also ne, zweimal hintereinander das Derby zu gewinnen mit so einem Syndikat, das ist wirklich das Beeindruckendste.
Sollen wir das einfach mal irgendwie in jedem Podcast machen, dass wir mal so kurz quatschen? Kriegen wir das hin, dass wir dann aber nicht eine halbe Stunde reden, sondern irgendwie so 10 Minuten oder so?
Ja, finde ich sehr gut. Und wir haben ja auch bei Social Media viele Kommentare so auf unseren Podcast bekommen. Ich würde es eigentlich echt ganz cool finden, wenn wir so ein paar Specials zu den Meetings machen. Also hier Bad Harzburg, das ist ja auch eines unserer Lieblingsmeetings von uns beiden, weil Stefan Ahrens ja auch wirklich da mal einen tollen Job macht. Also das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Sascha ist da auch, glaube ich, sehr positiv gestimmt. Sascha van Treel, vielleicht hat er dann auch mal wieder Zeit und ist fit und kann auch mit dabei sein. Also die Ideen finde ich sehr gut.
Also, das heißt, Marvin Schrille werden wir ab sofort häufiger hören hier bei Vollhorst. Dir jetzt erstmal einen schönen Abend. Grüß Frau, grüß Kind, grüß Hund, grüß Unterhose und bis bald, Marvin. Dank dir.
Bis bald, macht's gut, ciao.
So, und jetzt müsste dann auch Bastian Dietze am Telefon sein. Grüß dich, mein Lieber. Hi.
Grüß dich, Sandy.
So, erstmal noch herzlichen Glückwunsch, Gratulation, Gruppesieger. Wie lange habt ihr noch gefeiert?
Ja, vielen Dank erstmal. Ja, meine ganze Familie war da und wie man bei der Siegerehrung auch gesehen hat, das ein oder andere Kleinkind und die waren dann alle leider nicht mehr so lange da, weil die eben geguckt haben, dass sie irgendwie nach Hause kommen, um das Schlafmanagement irgendwie hinzukriegen, wie es sonst auch ist. Aber ich habe dann, nachdem ich mein Pferd auch verabschiedet habe, also es nach Hause gefahren ist, was dann direkt nach dem Derby war, habe ich ihre Arbeitsreiterin Tabea Rödel mit einem Freund von ihr getroffen. Die war privat da und da waren wir dann noch ein bisschen am Feiern.
Ja, wir haben uns unheimlich gefreut. Also man muss die Geschichte ja nochmal erzählen. 18-Jährige, also ich werde die Geschichte darfst du gleich nochmal ausführlich erzählen, aber um es mal kurz runterzubrechen, wer du bist. Also 18-jähriger junger Besitzer kommt auf die Idee, ich will unbedingt ein Rennpferd haben, kauft sich das Rennpferd ist beim ersten Start platziert, gewinnt beim zweiten Start und beim dritten Start als Riesenaußenseiter gleich das große Grupperennen in Hamburg gewonnen. Das mal so, um es mal vorweg zu machen. Ich weiß gar nicht, über was wir jetzt zuerst reden sollen. Sollen wir jetzt zuerst darüber reden, wie du zum Pferd gekommen bist oder wie du den Gruppesieg verlebt hast? Weil da gab es ja auch, ich glaube, du hast vor lauter Aufregung noch Nasenbluten bekommen und es war alles so viel für dich. Hat dich da alles komplett überrumpelt oder bist du so einer, der grundsätzlich immer relativ schnell so ein bisschen außer Gefecht zu setzen ist mit großen Emotionen?
Naja, grundsätzlich bin ich eigentlich, was sowas angeht, immer sehr... Ich kehre dann, wie man sagt, sehr in mich, aber äußerlich bin ich eigentlich bei Sachen, die so aufregend sind, eigentlich immer relativ cool drauf. Aber da gab es einfach kein Halten mehr. Das ist da hatte ich auch selber keine Kontrolle drüber, aber ich habe es, glaube ich, schon vielen Leuten gesagt, die Adern in meiner Nase haben meinen Puls einfach nicht gepackt. Das ging einfach nicht.
Ja, aber ich glaube, da in so einem Moment, da ist einem alles scheißegal, weil man einfach das geschafft hat, wo andere Jahrzehnte drauf hinarbeiten. Also ich habe bisher noch keinen Black Type oder gar Gruppesieger irgendwie gehabt und du in so kurzer Zeit. Ich glaube, jetzt können wir mal diese Geschichte aufrollen, wie wir zwei uns kennengelernt haben, denn das war ja eigentlich ganz am Anfang von dieser ganzen Geschichte, wie du zum Rennpferd gekommen bist, weil ich da meiner Arbeit als Auktionator nachgegangen bin und mal so ein bisschen irgendwie übers Auktionsgelände geschlendert bin bei der BBAG in Iffezheim. Und dann hat mich da so ein junger Typ angequatscht und das warst du. Das ist mir jetzt in vielen Jahren, wo ich Auktionator bin, so noch nicht passiert.
Ja, also wie gesagt, ich bin ja beim Vollblutsport als Zuschauer immer schon lange dabei gewesen. Man kann natürlich nicht bei jedem Renter gleich vor Ort sein und ist dann auch öfter im Livestream eben zu Wege und da kommt man um dich ja kaum herum. Gerade wenn ich es mal nicht schaffe, in Hannover oder so zu sein, da bist du ja eigentlich immer da. Ja, und dann wusste ich eben, wer du bist und habe mir natürlich auch im Vorfeld, ja, war es für mich irgendwie so ein Einstieg in eine ganz neue Welt. Und dann habe ich mir natürlich im Vorhinein schon überlegt, wen ich denn da alles treffe. Und wusste eben auch, dass du bei der BBAG Auktionator bist. Und habe mich dann so ein bisschen schlau gemacht und habe dann die Information gekriegt, dass du eben auch in sehr, sehr jungen Jahren zu deinem ersten Pferd schon gekommen bist. Ja, und dann war ich eben bei der BBAG und hatte irgendwie schon alles so mir selbstständig, so wie es halt ging, angesehen, wie ich konnte. Und dann hatte ich nichts mehr in dem Sinne zu tun und war gerade einfach auf dem Weg, mir was zu essen zu holen oder sowas in die Richtung. So genau weiß ich das jetzt auch gar nicht mehr. Und dann habe ich dich da gesehen und du sahst auch gerade so aus, als hättest du gerade nicht unbedingt Hände voll zu tun. Und dann dachte ich ja, du wärst doch bestimmt ein cooler Gesprächspartner jetzt irgendwie so gerade für den Moment. Und habe natürlich gehofft, dass du auch an meiner Idee irgendwie ein bisschen Interesse findest, weil du das eben auch so gemacht hast. Und hast dann dafür gesorgt, dass mir nochmal ganz viele Pferde vorgestellt werden, die vielleicht irgendwie so in meine Preissparte passen. Ja, und das war's dann erstmal wieder mit unserem Kontakt. Und dann habe ich auch tatsächlich, war ich bei einem dieser Pferde, die mir da vorgestellt wurden, mehr oder weniger durch dich. Ich hatte den schon auf dem Zettel, aber den konnte ich mir dann nochmal richtig schön ansehen durch deine Hilfe. Und der ist es dann auch fast geworden. Aber dann hat doch noch jemand seinen Katalog in die Luft gestreckt. Und ich habe mich dann entschieden, auszusteigen und bin dann eben ohne Pferd nach Hause gefahren erstmal.
Also das heißt, dann hat es in Iffezheim nicht geklappt mit dem Pferd und dann bist du nach Deauville gefahren, also in die Normandie und hast da bei der Arcana, bei der französischen Auktion dir dann eben diese Princesse Bardet geholt und da bist du aber auch schon Christian Sprengel hingefahren. Also das heißt, dass der dein Trainer mal wird, das stand schon fest oder kam das irgendwie auch erst irgendwie in Iffezheim zustande oder wie war das?
Naja, was auf jeden Fall mal im Vorhinein klar war, auch vor der BBAG schon, war, dass das Pferd in Hannover trainiert werden soll und dass ich gerne einen Trainer hätte, zu dem ich, wo ich einfach die Möglichkeit habe, irgendwie einen persönlichen Draht aufzubauen. Ich habe das irgendwie als sehr wichtig empfunden, mit ersten Pferd und jung und vielleicht an der einen oder anderen Stelle, auch wenn ich natürlich großes Interesse habe, aber an der einen oder anderen Stelle einfach noch sehr unerfahren. Ja, und dass ich da einfach irgendwie dann guten Kontakt habe zu dem Trainer und nicht einer von 40, 50 bin, so nach dem Motto. Ja, und dann war Christian Sprengel halt die offensichtliche Wahl und dann bin ich vor der BBAG quasi wirklich auf dem Weg bei ihm zu Besuch gewesen am Stall und ja, da war auch nichts, was mich irgendwie von meinem Plan abbringen konnte. Und dann waren wir auch bei der BBAG schon gut zusammen und sind dann auch zusammen zu Arcana gefahren, wie du schon sagtest.
Wie wurdest du so aufgenommen im Rennsport? Weil man sagt ja immer im Rennsport nach, dass das alles immer so, ja, etwas überaltert ist und wenn da junge Leute kommen, dass sie dann vielleicht keine Chance bekommen. So. Also hat dich am Anfang wirklich gleich jeder ernst genommen oder hast du schon das Gefühl gehabt, das war jetzt schon nicht ganz so leicht, den Leuten zu erklären, dass du 18 Jahre alt erst bist, aber es trotzdem schon ernst meinst und auch die Kohle hast?
Herr Springer zum Beispiel, da hatte ich eigentlich schon das Gefühl, dass er mich ernst nimmt, weil wir sind ja da zusammen zur Auktion gefahren nach Baden-Baden und ich hatte schon einfach einen Plan, was ich da will und was ich da machen will und bin nicht mehr irgendwie mit dahin gefahren und habe da dann auf dem Banking gesessen und auf ihn gewartet und habe gesagt, so, such mir mal ein Pferd raus, bitte. Sondern ich war schon einen Tag früher als er da, habe mir da allein die Pferde schon angeguckt und geguckt, dass ich irgendwie so ein bisschen ins Geschehen reinkomme. Und ich hatte das Gefühl, dass er das dann auch so bemerkt hat, als er dann angekommen war. Und ich glaube, dass Jaja einfach auch motiviert war, weil er eben gerne ein Pferd im Training mehr hätte. Das ist ja bei, muss man ja einfach so sagen, das soll jetzt kann ich irgendwie negativ klingen, aber bei der Anzahl, die er auch noch aktuell im Training hat, freut man sich irgendwie über jedes Pferd, was dazukommt. Und als er dann gesehen hat, dass ich das ernst meine, dann war er auch sicherlich motiviert und das hat man auch gemerkt.
Wie habt ihr die denn dann gefunden, die Stute? Also hast du die dann ausgesucht oder war das der Trainer oder hat die euch da so gut gefallen oder hat die euch jemand empfohlen oder wie lief das in Deauville?
Naja, also ich habe natürlich an dem Tag, wo wir rauskamen, mir direkt den Auktionskatalog runtergeladen und habe den studiert und habe irgendwie, eben wie in Baden-Baden auch, irgendwie versucht, ein Pferd zu finden, wo ich noch irgendwie Hoffnung kaufen kann, also was jetzt nicht schon irgendwie zweijährig irgendwie achtmal draußen war und dabei vielleicht einmal platziert, so nach dem Motto, sondern vielleicht wenig gelaufen, am besten gar nicht gelaufen und wo ich auch vielleicht im Pedigree irgendwas sehen kann, was dann eben auch in meine Preissparte passt. Und dabei hatte ich relativ viel eigentlich, was ich so mir rausgesucht habe und gefunden habe und hatte ja schon eine Shortlist von so irgendwie irgendwas zwischen 15 und 20 Pferden, habe die dann Herr Sprengel auch geschickt. Und er meinte, die sieht gut aus, er braucht gar nicht mehr gucken und wir fahren. Ja, und dann sind wir gefahren und haben uns Pferde angeguckt. Und mein Klotz, den ich irgendwie auf der Brust liegen hatte, der wurde irgendwie immer schwerer und schwerer, weil irgendwie, naja, also so richtig Klick hat es jetzt irgendwie nicht gemacht und dann kam eine sehr großrahmige, schwarze, also ist im Rennprogramm lustigerweise mit braun angegeben, aber ich finde persönlich, sie ist sehr nah an schwarz dran, vielleicht im Bauchraum und an den Nüstern etwas braun, aber ja, das soll jetzt auch nicht Thema sein. Auf jeden Fall kam sie dann raus und ich habe sie gesehen und danach haben wir uns dann nochmal ein paar angeguckt und dann waren wir nochmal da und haben nochmal geguckt und ja, dann dachte ich mir so, Basti, jetzt musst du Tacheles reden mit dem Mann, der ist so lange mit dir hier hingefahren und habe dann gesagt, du Christian, es tut mir am Ende des Tages wirklich leid, wenn wir hier ohne Pferd nach Hause fahren, aber die oder keine. Oder keinen. Ja, und dann wurde ich in meiner Sache dann auch nochmal bestärkt. Das geht uns, also mir und Christian, bis heute nicht aus dem Kopf. Dann standen wir da das ist ja wie so ein Führing vor dem Auktionsgebäude und da waren ein paar Pferde drin zu dem Zeitpunkt, die auch ein bisschen von einer nervöseren Sorte waren und es war ein regnerischer Tag in Deauville, war ja auch schon Ende November, das Wetter war dann nicht mehr ganz so gemütlich und deswegen hatten die Pferde auch zum Großteil Decken drauf und sie eben auch mit so einem Bauchgurt. Und dann war die Decke ein bisschen verrutscht. Dann wurde der Pfleger darauf aufmerksam gemacht, ging mit dem Pferd in die Mitte und hat einfach losgelassen, das, was er von ihr in der Hand hatte. Und sie stand da und hat sich alles angeguckt, was so um sie herum passiert. Und er ist an ihren Rücken marschiert, hat die Decke gerade gerückt, hat sie wieder genommen und ist wieder weiter mit ihr gelaufen. Und sie war so, als wäre nichts gewesen. Und haben uns angeguckt und beide ein ganz breites Grinsen drauf gehabt und sind dann in die Auktionshalle marschiert und hatten dann das Glück, sie kaufen zu dürfen.
Krass, also das war, und vor allem, das war ja richtig viel Glück, ne? Ich meine, das ist jetzt Gruppe 3 Siegerin, dreimal gelaufen, einmal platziert, zweimal gewonnen, also man weiß ja gar nicht, wo es da noch hingeht, man mag es sich gar nicht ausmalen. Aber woher hast du denn diese ganze Ahnung? Weil du hast ja selber gesagt, also wir haben ja dann, als die das erste Mal in Hannover gewonnen hat, da habe ich ja moderiert und habe dich ja auch interviewt nach dem Rennen, und da haben wir ja auch so ein bisschen über das alles gesprochen, und da hast du ja nochmal die ganze Geschichte erzählt, du hast gesagt, du kommst eigentlich gar nicht aus dem Rennsport. Ich glaube, deine Eltern haben irgendwie Springen oder Dressurpferde oder irgendwie sowas, also du hast mit dem Rennsport gar nicht so viel zu tun gehabt. Und dann auf einmal erzählst du mir da was von, ja, Pedigrees und Auktionskatalog und Shortlist und was weiß ich. Das ist ja schon alles, das ist ja hochgradig profimäßig, was du da machst.
Ja, also wie gesagt, das, klar komme ich nicht aus dem Rennsport, aber da, wo ich pferdesporttechnisch herkomme, hatte ich eigentlich nie wirklich jetzt das finale Interesse für. Also natürlich guckt man gerne zu, wenn Mama und Papa irgendwie einen Sport machen und dann auch noch ganz gut. Aber jetzt irgendwie, also ich hätte jetzt in die Zeitsparte, wo dann die ersten Handys kommen und sowas, wäre ich jetzt nie auf die Idee gekommen, irgendwie YouTube aufzumachen und mir jetzt eine Kür von Totilas und wie sie nicht alle heißen, reinzuziehen. Aber ich habe halt immer schon mir Mühe gegeben, mich rennsportmäßig ja irgendwie reinzufressen an Infos, was geht. Und alles aufzuschnappen und aus jedem Renntag, ich weiß noch, was ich damals für Dramen immer mit meinem Vater hatte, noch in jüngeren Jahren, wenn dann mal ein Renntag bisschen später in den Tag hineinging und ich dann nicht bis zum letzten Rennen bleiben durfte, auch wenn das nur dann der Ausgleich 4 war, das war mir damals egal, ich wollte einfach immer alles sehen und alles wissen, und wenn man sich da so Mühe gibt, dann kommt man relativ schnell tatsächlich an dieses Wissen ran.
Was hat dich denn da so fasziniert? Also, weil das ist ja jetzt super interessant für den gesamten Rennsport eigentlich, rauszufinden, was interessiert einen, keine Ahnung, wie alt warst du da, als du dich da so richtig in den Sport verliebt hast?
Das ist eine starke Frage. Immerhin wollte ich eigentlich so weit, wie ich zurückdenken kann. Also wenn irgendwelche Kindheitserinnerungen von mir hochkommen, dann weiß ich auch, dass da schon Rennsport interessant war.
Aber warum?
Naja, also ich würde es so von den Symptomatiken her schon fast beschreiben wie eine Sucht. Also damals, so wo ich mich erinnern kann, stand ich ja an den Rails, und wenn dann der Boden angefangen hat zu beben und die rasenden Vollblüter immer näher an meine Nähe kamen, dann mit jedem Meter, wo sie näher kamen, hatte ich mehr Gänsehaut und meine Haare standen gerade zu Berge. Das ist jetzt nicht mehr bei jedem Rennen so zugegebenermaßen, aber trotzdem ist es einfach, wenn ich mein Handy aufmache, dann ist erstmal die klassische Route, erstmal gucken, was geht, also Galopp online einmal aufmachen, gucken, ob von irgendwelchen Rennen, die gelaufen wurden, die Handicap-Marken draußen sind und lauter solche Sachen. Ja, einfach einmal alle Nachrichtendienste abklappern und gucken, ob irgendwas passiert ist.
Und dann hast du irgendwann von deiner Oma ein Auto geschenkt bekommen, hast das, damit du es nicht an die Wand setzt, glaube ich, so ist die offizielle Geschichte, lieber verkauft und gesagt, ich kauf mir lieber ein Pferd davon. Ne? Das ist so, die Geschichte stimmt aber, oder?
Die Geschichte stimmt, das ist genau richtig. Ich dachte mir dann, ich habe lieber nicht sowas unterm Arsch, auf gut Deutsch gesagt, und habe dafür ein Rennpferd in meinem Besitz, als ich habe das, aber kein Rennpferd.
Wie hat die Oma denn reagiert, als du den Plan dann geschmiedet hast, zu sagen, okay, Auto schön und gut, aber Rennpferd besser?
Ja, also grundsätzlich ist meine Oma wirklich auch in ihrem mittlerweile schon hohen Alter noch wirklich ein weltoffener Mensch. Sehr kunstinteressiert, musikalisch interessiert. Und fand das dann, also natürlich hat man schon an der einen oder anderen Stelle gemerkt, dass sie jetzt irgendwie ein bisschen Muffensausen hat, dass ich da ja gerade rausgesagt einfach das Geld in den Sand setze. Aber irgendwie hat man schon gemerkt, dass ich es auch gut fand, dass ich da irgendwie meiner Leidenschaft nachgehe und irgendwie einen Traum umsetze, den ich schon so lange habe.
War die dabei in Hamburg?
Sie war dabei in Hamburg. Sie konnte leider, wirklich leider, leider weder in Berlin noch in Hannover dabei sein, aus gesundheitlichen Gründen. Mittlerweile ist wieder alles top. Und dann war ich mit meiner Freundin beim Samstagrenntag in Hamburg, und dann haben wir sie danach dann vom Bahnhof abgeholt und dann mit ihr abends noch schön im NH-Hotel gegessen und dort auch genächtigt und waren dann am nächsten Tag zusammen. Alle da.
Fandest du es im NH-Hotel auch so schlimm wie Marvin und ich, oder fandest du es in Ordnung? Wir müssen auch mal was Gutes über das NH-Hotel sagen. Nicht, dass wir die ganze Zeit das NH-Hotel dissen, aber Marvin und ich, wir haben da am Anfang schon ganz schön Gas gegeben. So.
Ja, also ehrlicherweise finde ich gut, dass du jetzt darauf zu sprechen kommst. Das wollte ich nämlich noch loswerden. Ich wusste noch nicht an wen. ich war echt ein bisschen angepisst, als ich am Samstag kam. Weil ich habe, also wir waren jetzt nicht ganz pünktlich. Wir haben das erste Rennen, hätten wir wahrscheinlich so oder so verpasst.
Ja.
Aber wir haben wirklich keinen, also ums Verrecken keinen Parkplatz gefunden. Ich hatte das irgendwie mit diesen Tickets nicht auf dem Schirm. Dann bin ich erstmal, weil natürlich in meiner Buchungsbestätigung stand, dass ich mir, wenn ich 12 Euro ausgebe, keine Sorgen über einen Parkplatz machen muss, bin ich erstmal zum NH-Hotel gefahren, bin da ganz selbstbewusst zum Parkplatz, meinte, jo, eben drauf, ich bin Gast hier, hab die E-Mail mit der Buchungsbestätigung und meine Booking-App schon bereit gehabt, sagt er, nee, ist an Hamburger Rennclub vermietet, geht leider nicht. Da meinte ich, ja, das ist ja super, das ist ja überhaupt gar kein Problem. Hab meinen Besitzerausweis gezückt, das zieht normalerweise immer, in dem Fall nicht. Und Ende vom Lied war dann, dass wir irgendwo im Wohngebiet unser Auto erst losgeworden sind und knappe 20 Minuten dann zur Rennbahn gelaufen sind. War dann am Ende nicht so schlimm, weil als wir meine Oma dann abgeholt haben, haben wir dann einen Parkplatz direkt an der Rennbahnstraße gehabt. Das war nicht so geil, und irgendwie wollte der Fahrstuhl manchmal nicht so, wie ich wollte. Der ist einfach des Öfteren mal an mir vorbeigerauscht.
Ja.
Und sonst war ich aber tatsächlich sehr zufrieden, muss ich sagen. Also das Bett war top. Ich habe so manchmal so meine Probleme mit Hotelbetten, weil wenn ich auf einem zu harten Bett schlafe, dann ist der nächste Tag für mich gelaufen, noch in meinem jungen Alter schon, blöderweise. Aber ja, das Bett war gemütlich, war alles sauber, sonst alles top. Wow. Und die Aussicht war natürlich einmalig.
Ja, weil du auf Rennbahnseite warst. Streu Salz in meine Wunden. Ich bin ja, ich mich haben sehr auf die Straßenseite. Und ich bin ja so froh, also ich meine, normalerweise war ich da ja neutral, was das angeht. Aber stell dir mal vor, wenn die Türken noch gewonnen hätten und Autokorso gemacht hätten in der Nacht und ich war dann auf der Straßenseite. Das wäre es gewesen mit dem Schlaf. Naja, gut. Wie auch immer. Aber ich habe tatsächlich auch im Wohngebiet geparkt, weil es mir nämlich genauso ging irgendwie mit dem Parkticket und Dings und alles. War auch etwas kompliziert diesmal. Aber ist jetzt halt, wie es ist. Hast du auch gewettet? Wettest du eigentlich auf dein eigenes Pferd oder so grundsätzlich oder nicht?
Ich wette auf mein eigenes Pferd. Und meine Familie auch. Und das war ja in Hamburg jetzt relativ lukrativ und ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, aber Papa hat mir heute beim Frühstück mitgeteilt, dass er jetzt die Terrasse neu macht.
Okay, das ist gut, ja. Dann waren es keine 2,50 Euro, die er nur gewettet hat, Siegplatz. Aber die Quote war ja geil, 238 für 10 Sieg und was war es, 56 Platz, glaube ich. Dreierwette 15.000 für 10 und so weiter und so fort. Und du hast Jack White kennengelernt. Wer ist das denn jetzt eigentlich? Da haben wir ja noch im letzten Podcast gerätselt, weil das ja so ein cooler Name ist, der ja irgendwie alles sein könnte. Aber ich hab gehört, es soll ein Musikproduzent sein. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt.
Jack White hatte leider beste Gesundheitswünsche an der Stelle, wie ich gelesen habe, die Reise nach Hamburg oder die Reise zur Horner Rennbahn aus gesundheitlichen Gründen nicht antreten können. Und deswegen hatte ich nur die Ehre, seine Frau kennenlernen zu dürfen.
Aber was er macht, weißt du nicht, oder?
Doch, doch, dass er Musikproduzent ist, habe ich dann gelesen, als ich gesehen habe, weil sonst ich bin, man guckt ja sonst immer in Hannover, habe ich da auch drauf geguckt, falls mich interessiert hat, wer jetzt am Ende das Patronat für das Rennen übernimmt, in dem mein Pferd läuft. Aber in Hamburg war ich da gar nicht so hinterher, weil ich ja eigentlich relativ sicher mir war, dass das Rennen wie so oft auch einfach Mehlmühlens Trophy Hamburger Stutenpreis heißen wird. Aber da wurde ich dann eines Besseren belehrt und dann habe ich natürlich gelesen, Jack White, wusste ich jetzt, muss ich ehrlich gestehen, im ersten Moment auch nicht. Habe dann aber nachgelesen und auch zu Hause nachgefragt und da war der Name dann bekannt.
Ich schau mal gerade Jack White, was der gemacht hat. Also es gibt einen aus Detroit, aber ich glaube, der ist das nicht, ne, irgendwie? Der war auch schon.
Nee, der ist es nicht. Das ist ein
Musikproduzentenlegende Jack White, das müsste der sein. Der hat Schöne Maid von Tony Marshall. War einer seiner unzähligen Hits. Wow.
Okay.
Schöne Maid. Wir dürfen das 30 Sekunden anspielen, habe ich mal bei der ARD gelernt. Also es darf nicht länger als 30 Sekunden laufen, sonst muss man GEMA zahlen. Schöne Maid. Boah, jetzt will er mir das hier nicht laden. Aber wir können das vielleicht können wir das gleich mal einspielen. Naja, gut. Oder am Ende. Wir machen das ganz am Ende. Am Ende spielen wir 10 Sekunden Schöne Maid. Nicht schlecht. Okay, sehr gut. Du, wir müssen noch, haben noch so ein paar Kategorien. Das ist jetzt natürlich mit dir ein bisschen, könnte ein bisschen langweiliger werden, weil du ja so Rennsport aktiv so gar nicht noch so lange dabei bist, sondern halt eben erst seit diesem Jahr als Besitzer. Aber wir versuchen es jetzt natürlich trotzdem mal. Wobei die erste Kategorie kann ich mir sparen, oder? Schönster Moment im Rennsport. Haben wir, glaube ich, wahrscheinlich schon eine halbe Stunde drüber gesprochen, oder?
Naja, also es ist.
Okay,
schon,
warte, dann machen wir das. Pass auf.
Der schönste Moment.
Wir versuchen es.
Ja, es geht natürlich um den Hamburger Stutenpreis, wie du schon richtig vermutet hattest. Aber man muss den Moment, finde ich, ein bisschen ausweiten. Man lernt sich gerade, wenn man noch ein bisschen jünger ist, so wie ich, natürlich auch in neuen Lebenssituationen irgendwie immer ein bisschen neu kennen. Und wenn man dann natürlich irgendwie, ich will mich jetzt nicht selber hochpushen, aber irgendwie auf einmal so ein Highflyer ist und sich so ein bisschen durch sein Pferd zum Shootingstar entwickelt, dann gibt es natürlich auch den Weg, den der ein oder andere Jugendliche sicherlich einschlagen würde, irgendwie so ein bisschen abzuheben und zu denken, er wäre jetzt was Besseres. Und ein sehr schöner Moment war eben, dass mein Pferd auf diesem Level geglänzt hat und ich diese Bodenständigkeit, wo ich eigentlich immer schon behauptet habe, dass ich ein bodenständiger Mensch bin, aber wo ich einfach gemerkt habe, okay, das bleibt auch so. Ich war danach bei meinem Pferd, habe es natürlich besucht und abgeknutscht, wahrscheinlich 20, 30 Minuten oder so, keine Ahnung. Und dann ging es halt eben auch los für sie wieder in Richtung Hannover und die Pflegerin von ihr war dann am Sachen vorräumen und am Hänger einladen und da stand dann so eine Metallkiste, so eine Materialkiste, ich weiß gar nicht jetzt genau, was da drin war, die war ein bisschen dreckig und Dings und sie hat so in 1000 Tücher verpackt gehabt, dass sie ihr ein bisschen schwer ist und meinte aber, dass ich die auf keinen Fall nehmen soll. Und ehe sie sich versah, hatte ich die Kiste vorm Bauch. Mein Anzug war eh schon voller Blut, der Zug war sowieso schon abgefahren und dann habe ich einfach die Kiste mir geschnappt und habe die dann an der einen oder anderen Rennsportgröße an dem ein oder anderen hohen Tier im deutschen Galopprennsport einfach vorbeigetragen und habe nochmal, weil die Pflegerin, schöne Grüße auch an der Stelle, sehr hysterisch wurde und mir hinterhergerufen hat, das könnte sie nie wieder gut machen und hier und da, und ich habe dann einfach zurückgerufen, dass das kein Problem ist und ich das gerne mache und habe auch dann den Leuten, die mir entgegenkamen und mich etwas wunderlich angeguckt haben, erklärt, dass ich das aus eigener Motivation mache und mich niemand dazu gezwungen hat, nicht, dass das irgendwo falsch auftaucht, dass hier man als Besitzer im Rennstall Sprengel nach einem Gruppesieg irgendwelche Materialkisten schleppen muss. Aber ja, wie gesagt, ich habe das gerne gemacht und weil ich da jetzt, beziehungsweise wo ich da jetzt eben nochmal drauf eingehen wollte, ist, dass es für mich, abgesehen vom Rennen, ein schöner Moment war zu sehen, okay, du hast irgendwie ein Auge da drauf, du bist ein bodenständiger junger Mann und du weißt, dass am Ende dein Pferd hier Leistung zeigt und nicht du, und dass du diese ganzen schönen Momente nur wegen deinem Pferd erleben kannst und dabei bodenständig und dankbar bleibst und nicht irgendwie abhebst und dich wie ein Arsch aufführst, auf gut Deutsch gesagt. Das fand ich sehr schön zu erleben.
Da fallen mir zwei Dinge auf Anhieb ein. Das eine ist, du bist für einen 18-Jährigen, finde ich, super fokussiert und super weit. Also weißt du, wie ich es meine? Das soll jetzt auch gar nicht komisch klingen irgendwie, weil ich bin jetzt ja auch keine 60 oder so, aber es gibt durchaus Gleichaltrige von dir, die einfach, glaube ich, nicht den Intellekt haben und auch nicht den Weitblick haben. Das ist mal das eine. Und das andere ist, du brauchst dich nicht wundern, dass du ständig Rückenprobleme hast und in den Hotelbetten so schlecht schläfst und die ganze Zeit nur irgendwelche Metallkisten durchs Boxendorf schleppst. Also das noch dazu. Ja, peinlichster Moment im Rennsport. Ich bin gespannt, was es da denn gibt.
Der peinlichste Moment.
Naja, wie ich ganz am Anfang von unserem Gespräch gesagt habe, habe ich mit so Sachen, die irgendwie für den einen oder anderen peinlich sind oder die einen nervös machen oder hibbelig oder was weiß ich, nicht so ein Problem. Deswegen kann ich da auch so locker drüber reden, aber das mit dem Nasenbluten, ja, das war mir schon unangenehm, weil mir dann natürlich auch der ein oder andere, den man auch kennt, die Hand schütteln wollte, aber meine Hände waren halt einfach voller Blut. Aber da muss ich ganz viele Grüße und Dankeschöns verteilen. Das wurde sehr cool genommen und die meisten haben mir auch einfach so die Hand gegeben und sich mit mir gefreut. Und ja, aber ein bisschen unangenehm war es mir schon und ich fand es auch blöd, dass ich einfach da so einen selbstgebastelten Tampon in der Nase hatte, die ganze Siegerehrung lang. Aber ich hab's dann probiert nach der Siegerehrung und ich habe gemerkt, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Und den Teppich auf dem Siegerehrungspodest orange gelassen habe. Weil der hätte sich sicherlich etwas verfärbt, wenn ich das früher rausgemacht hätte. Aber dann irgendwann war es auch gut. Aber tatsächlich hatte ich dann auf der Rückfahrt im Auto, kam es dann nochmal wieder.
Und von dem vielen Wettgewinn kannst du dir ja neue Anzüge en masse kaufen. Maßgeschneiderte.
Sehr. Ja, ich kann freudig berichten, die Flecken sind alle raus.
Ah, sehr gut. Mit was kriegt man das schön raus? Wir sind ja auch ein Verbraucher-Podcast hier. Was ist da der bei unverhofften Nasenbluten durch Gruppesiege? Was hilft da?
Ja, also es gibt Gallseife-Spray. Mhm. Das kann man dann vor dem Waschen einfach auftragen, ganz normal waschen. Und das hat beim Anzug gezogen. Das Hemd, das Weiße, das war etwas hartnäckiger. Aber es gibt extra Fleckensalz für Blutflecken und da war das dann die richtige Wahl.
Ich habe gerade parallel nochmal nach Schöne Maid von Toni Marshall gesucht und der zeigt mir jetzt einen Podcast an, der heißt Deutschlands schönste Füße. Ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das spielen wir jetzt lieber nicht, aber drüber ist Schöne Maid. Kennst du das Lied? Guck mal, wie das mit Vogelgezwitscher fängt das an. Ist ja gut. Toni Marshall, meine Güte. Der war früher auch oft auf der Rennbahn übrigens in Iffezheim, ne?
Ja, seine Frau hat erzählt, dass das für sie kein Neuland ist.
Mehr dürfen wir nicht spielen, waren 29 Sekunden im Hintergrund. Gut, zurück zum Rennsport. Nächste Kategorie.
Die Charity-Wette.
Ich habe jetzt eigentlich darauf gehofft, dass du jetzt sagst, ja, wir laufen im Preis der Diana und machen mir einen guten Festkurs und ich kann wieder unsere Bookies ärgern. Aber du hast schon bekannt gegeben, beziehungsweise über deinen Trainer bekannt geben lassen, dass ihr nicht nachnennen werdet im Preis der Diana. Ist der Plan, ist das noch so oder hat sich da schon wieder was geändert?
Nee, da hat sich tatsächlich nichts geändert. Das war eigentlich relativ schnell klar, dass wir das nicht machen werden. Sie ist vom Typ her so, dass sie immer ihre Pause braucht, also auch die Pause von Hannover, von Hamburg jetzt, die war perfekt für sie und auch die Pause, die sie jetzt haben wird, voraussichtlich bis Baden-Baden, ist auch wieder eigentlich perfekt und das wäre dann im Zuge der Summe, die man dann für so eine Nachlandung hinlegen muss und auch der Kursführung, die glaube ich nicht ihre ist, einfach ein zu hohes Risiko für mich. Deswegen war eigentlich relativ schnell klar, dass das für das Pferd nicht unbedingt die beste Entscheidung ist und dass wir davon absehen und uns auf das nächste Rennen dann konzentrieren.
50.000 Euro wird die Nachnennung kosten. Pferd hat 12.000 Euro gekostet, ne, glaube ich. Was war so die Schmerzgrenze? Bis wohin wärst du mitgegangen noch?
Meine ursprünglich festgelegte Schmerzgrenze waren 10.
Oh, ja gut, Klassiker auf einer Auktion.
Ja, ja, nee, die zwei, die da noch drin waren, die hat sie so ein bisschen selber rausgehandelt durch die Aktion mit der Decke. So ein bisschen, das hat mich wirklich so beeindruckt, dass ich gesagt habe, komm, wir machen noch mal. Aber das wäre auch, das muss ich wirklich dazu sagen und da muss ich ehrlich sein, das wäre unser letztes Gebot gewesen.
Glück, dass da nicht noch einer die Hand gehoben
Das ist
hat.
lustig. Also lustig, nein, nein, jetzt rede ich mich rein, um Gottes Willen. Aber es ist interessant. Ich kann dir nämlich sagen, wer unter anderem unser Gegenbieter war.
Oh.
Und zwar kennst du den auf jeden Fall auch. Das war nämlich auch schöne Grüße an der Stelle, falls er es hört. Das war John David Hillis.
John David Hillis. Ach du Scheiße, der muss sich ja wirklich jetzt ärgern, oder? Hast du mit dem nochmal gesprochen danach?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe heute dran gedacht, dass der sich vielleicht sehr ärgern könnte. Wir hatten also so wie ich es damals mitbekommen hatte, in der Finalphase dann quasi, ja, mit 12.000 Euro von der Finalphase zu sprechen. Ja, aber in der Finalphase waren die Gegenbieter dann eben auf der einen Seite John David Hillis und auf der anderen Seite tatsächlich kleinere Kunden ihrem ehemaligen Trainer selber, was natürlich immer ein positives Zeichen ist. Ja, das waren unsere Gegenbieter damals.
Ja, ich meine, wir reden da immer so arrogant von, ja, 12.000 Euro ist so billig und was weiß ich was. Also, ich werde das nie vergessen. Ich war in Stuttgart, gibt es auch so ein Auktionshaus, weißt du, wo so, keine Ahnung, so Hermes-Tücher und Ringe und was weiß ich was verkauft werden und so. Und da habe ich mir auch überlegt, weil da, weißt du, die saßen da alle so richtig geschniegelt und im Anzug, teilweise mit Krawatte und Dings. Und ich bin da halt, weißt du, ganz normal mit Jeans rein und hatte schon ein Hemd an und so, ja. Und also ich war jetzt hier nicht abgerissen oder so. Aber die haben mich angeschaut wie so ein Schwerverbrecher, weißt du? Und da ging es dann irgendwie um, keine Ahnung, da wurde dann irgend so ein gebrauchtes Hermes-Tuch, ja, irgendwie für 180 Euro zugeschlagen in 10-Euro-Schritten und so. Und ich habe mir nur so gedacht, so, okay, bei uns auf den Auktionen, da geht es um Hunderttausende von Euros. Und jeder kommt eigentlich so, wie er gerade Bock hat, ja. Also ich meine, so abgerissen laufen wir jetzt auch nicht rum, aber wenn der eine halt mal im Jeans und im T-Shirt kommt und Turnschuhe anhat, dann meistens weiß, dass das einer von denen ist, die bei hohen Preisen mitbieten. Weißt du, was ich meine? Das ist schon
Ja,
krass.
weiß ich. Habe ich mich auch so gefühlt bei der BWAG. Habe ich mir auch sehr viel Mühe gegeben, hatte meine Anzugsschuhe mir rausgesucht und Anzughose an und Hemd und alles in die Hose und schön mit Gürtel. Und wie gesagt, ich kannte natürlich ein paar Leute, von denen ich, beziehungsweise wo ich ausgegangen bin, dass sie da zu Wege sind. Und wenn es um Auktionskäufe geht, dann ist natürlich Eckhard Sauren auch direkt ein Name, der fallen kann. Und der kam mir dann entgegen mit einem sehr coolen, legeren Outfit. Schöner Ralph Lauren Pulli an und Jeans eben. Und dann, ja, dachte ich mir auch, okay, alles klar, ich bin hier so ein bisschen Low Budget unterwegs mit richtig Schnieke angezogen. Und der hier die richtig teuren Pferde kauft, der ist richtig cool unterwegs.
Das ist halt das, was man sich irgendwann mal leisten können muss, dass man mal irgendwann so rumlaufen darf, wie man es gerade für richtig hält und nicht mehr Show-off machen muss irgendwie. Aber das, ja, ich glaube, wir haben ganz guten Mittelmaß so. Aber ist im Ausland ja auch überall so. Aber mir ist das nur aufgefallen, irgendwie umso kleiner die Auktionen und um weniger Geld es da geht irgendwie. Und die haben mich wirklich angeschaut dann und ja, ach Gott. Die wollten mir auch. Aber da gab es für jeden Bieter gab es dann irgendwie ein Gläschen Champagner. Also auch wenn du gar nicht Höchstbietender warst und so, das war so. Aber ich habe es nicht bekommen, weil ich glaube, ich aussah wie so ein Penner irgendwie. Naja, gut.
Hast du wenigstens was gekauft?
Ja, tatsächlich. Und da haben die sich noch richtig geärgert. Ich wollte einfach mal so wissen, wie das da so läuft. Und dann habe ich irgendwie noch das war so ein Ring, der hatte ich, keine Ahnung, ich habe einfach mal die Hand gehoben irgendwie bei 85 Euro oder sowas. Und da war aber irgendwie wohl irgend so ein Edelstein drauf. Und da hieß es noch, ach, da hat der junge Mann aber richtig Glück gehabt. Das ist ja also nochmal bababab. Und dann am Ende gab es noch eine Verlosung unter den Bieternummern. Da musst du ja richtig schön mit Bieternummer, nicht wie bei den Pferdeauktionen, wo du einfach einen Katalog hebst, sondern mit Bieternummer. Und da gab es noch eine Verlosung, wo noch eine Magnumflasche Shampoos verlost wurde. Und die hat dann irgendwie, oder dieses Bieternummer 287. Der junge Mann, schon wieder Glück. Und alle so, Ja, ich glaube, seitdem habe ich da Hausverbot irgendwie. Aber naja, gut, egal. Kaufen halt weiter Pferde. Es lohnt sich mehr. Aber jetzt sind wir schon wieder abgeschwiffen. Charity-Wette. 100 Euro für einen guten Zweck gehen an den Hand-in-Hand-Cup, beziehungsweise der Gewinn, der daraus erzielt werden könnte, geht an den Hand-in-Hand-Cup. Inklusive Einsatz natürlich. Falls es weg ist, zahlt pferdewetten.de das. Diana, großer Preis von Baden, Arc de Triomphe. In England haben wir ein paar schöne Rennen. Die Irish Oaks wird es noch geben. ja, schieß mal los. Wo soll man wetten?
Ja, also erstmal muss ich vorwegnehmen, jedes Mal, wenn ich den Podcast höre, dann freue ich mich über diese Charity-Wette, weil ich das einfach echt eine super Sache finde. Das, ja, irgendwie dann über Pferde wetten, dass ihr das so nutzt und da was Gutes draus macht, das finde ich echt super, wollte ich einfach mal an der Stelle gesagt haben. Ja, und ich habe geguckt wollte irgendwie einen guten Festkurs haben, nicht irgendwie eine Favoritenwette machen, aber natürlich, wo ich mir auch denke, dass der Chancen hat, weil ich natürlich will, dass am Ende irgendwo was Gutes ankommt, aber auch ein bisschen mehr, deswegen habe ich nach dem guten Kurs gesucht und am Ende bin ich hängen geblieben auf dem Festkurs von Auguste Rodin im Arc.
Steht auf 300, wow, das ist aber eine ordentliche Quote, also das ist hier für einen frischen Royal Ascot-Sieger, ist natürlich halt. Ich glaube, der Boden könnte halt dem einen Strich durch die Rechnung machen. Ne? Der mag es halt eigentlich. Der hat schon, aber wobei, der hat als Zweijähriger schon auf Boden weich gewonnen. Aber ist halt eigentlich.
Ich sag's dir, es kommt, das Pferd ist für mich wirklich ein kleines Phänomen. Also bis auf die Form im Gold Cup, wenn der Bock hat, gewinnt er immer.
Und vor allem, es ist ja auch nicht gesagt, dass beim Arc der Boden weich ist. Ne? Haben wir ja im Derby auch gedacht. Ne? Da war es dann am Ende nicht so. Okay, also 50 Sieg, 50 Platz oder 100 Sieg? Was willst du machen?
Na, da will ich ein bisschen mehr auf Nummer sicher gehen. Das ist mir schon wichtig, dass da irgendwie was bei rumkommt. Ich hoffe auch wirklich, dass er läuft. Deswegen mach mal Siegplatz.
1840 Euro gäbe es für einen guten Zweck, Hand-in-Hand-Cup. Da geht das Geld dann gleich an Kinderkrebsklinik und ans Kinderhospiz und an alle, die es wirklich brauchen. Wir drücken dir die Daumen, Hals und Bein dafür. Wir haben für dich noch was Kleines, ein kleines Schmankerl. Und zwar haben wir noch ein ganz besonderes Sascha will wissen für dich. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Sascha will wissen.
Hallo Bastian, hier ist Sascha von Pferdewetten.de. Schön, dass du bei uns in der Sendung bist. Bastian, wir haben uns am Sonntag sehr gefreut, als wir dich gesehen haben, deinen Trainer gesehen haben, den Sieg von Princess Bardet gesehen haben, dass wir uns gedacht haben, wir laden dich mal zu uns in die Sendung ein und haben noch eine kleine Überraschung für dich. Das kann ich sagen, Sascha will wissen. Ja, ich möchte wissen, hast du was dagegen, wenn wir am Sonntag in Mülheim ein Rennen nach deinem Pferd benennen? Ich hoffe, du hast es nicht, weil das ist nämlich schon eingestiehlt.
Ja, wow, da bin ich jetzt ehrlicherweise ein bisschen sprachlos. Ich habe natürlich überhaupt nichts dagegen und fühle mich, beziehungsweise, ja, wie soll ich das formulieren? Ich sag mal für mein Pferd, dass es sich super geehrt fühlt und dass der Besitzer riesig stolz ist. Ich muss leider dazu sagen, heute Nacht geht mein Flieger nach Tunesien und da bin ich erstmal 10 Tage. Aber ich werde ein ganz großes Auge drauf haben und alles, was irgendwie geht, tun, um das zu teilen mit allen Menschen, die Princess Bardet auch kennen.
Das ist doch schön. Dann wünschen wir dir ganz viel Spaß im Urlaub. Ich denke mal, von da aus kannst du höchstwahrscheinlich auch die Rennen anschauen. Manchmal ist es so, in manchen Ländern geht es nicht so leicht mit dem Stream anschauen und so, aber dann ist der Trick, dass man dann ganz kurz aus dem Hotel-Wi-Fi rausgeht und das so was normale Netz macht. Ist zwar dann teurer, aber dafür kann man dann das Princess Bardet-Rennen anschauen. Also ist ein Rennen, das wird Pferdewetten.de sponsern und auch zahlen und mal kein Torquato Tasso-Rennen oder Schwarzgoldrennen oder Lando Cup habe ich auch schon mal gehört und was weiß ich was, sondern jetzt mal das erste Princess Bardet-Rennen, das wir dir gerne mal in Mülheim am Sonntag schenken wollen. Als kleine Überraschung für dich und als kleines Dankeschön von Sascha und von Pferdewetten.de. Ich hoffe, du hast Spaß damit.
Also wirklich, muss ich nochmal jetzt sagen, auch wenn wir schon viel und auch ein gutes Gespräch hatten, das muss ich an dieser Stelle natürlich auch mal sagen, mich sehr, sehr gefreut. Aber das ist wirklich, wirklich unglaublich. Freue ich mich riesig drüber, hättet ihr mir fast kein besseres Geschenk machen können. Das ist viel besser als irgendwas, ja, anderes. Es ist einfach richtig cool.
Dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß in Tunesien. Mach's gut, Hals und Bein weiterhin. Bleib auf jeden Fall mit so viel Herzblut und Nasenblut und allem, was du hast, dabei. Und ansonsten freue ich mich schon tierisch auf unser Interview in Iffezheim. Ich sag jetzt mal noch nicht, weil ich glaube, dafür sind wir beide zu abergläubisch irgendwie. Muss man im Rennsport irgendwie sein. Ich unterstelle es jetzt einfach mal. Ich sage jetzt noch nicht zum Siegerinterview, aber zumindest mal zum Interview im Führing davor in Iffezheim. Freue ich mich drauf und wünsche dir alles Gute.
Ebenso. Ich wünsche dir auch alles Gute und freue mich auch schon auf unser Interview.
Dankeschön.
Und wünsche dir mit allem, was du natürlich auch im Rennsport machst, wünsche ich dir Hals und Bein, auch abgesehen vom Moderieren natürlich, ne? Insider wissen Bescheid und hoffe, dass da alles jetzt irgendwie für dich weiter gut läuft. Und ja, ich habe mich riesig gefreut, dass ich dabei sein durfte und über das Princess Bardet-Rennen noch ein bisschen mehr.
Ganz lieben Dank an unseren heutigen Gast, an Bastian Dietze. 18, bist du noch 18 oder bist du schon 19 mittlerweile? 18 hast du das Pferd gekauft. Bist du 19 schon oder noch 18?
Ich bin 2 Tage nach dem Rennen in Hannover 19 geworden.
Ja, okay. Also 19-jähriger Besitzer, der mit 18 sein erstes Rennpferd gekauft hat. Und das ist ein richtig gutes Pferd. Ich bin so gespannt, wo da die Reise hingeht. Mehr von der Sorte. Bis dahin alles Gute. Ciao, tschüss. Und Hals und Bein.
Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.